Das war im März 2017. Das war schon ein skandalöser Fall, weil da ein Mensch aus Arbeit, nämlich von der Arbeitsstelle abgeholt wurde und aus der Arbeit abgeschoben worden ist. Das heißt, grundsätzlich ist es schon ein Novum, dass Brandenburg jetzt wieder abschiebt nach Afghanistan. Seitdem die deutsche Botschaft in Kabul letztes Jahr geschlossen worden ist nach dem Anschlag, sind ganz lange vor allen Dingen Menschen aus Bayern abgeschoben worden. Das sind dann laut Bundesregierung vor allem sogenannte Straftäter, Gefährder und so weiter gewesen, was in sich schon eine problematische Definition ist. Aber das heißt, wir hatten bisher eine Einschränkung auf eine bestimmte Personengruppe, die wir nicht befürworten, aber wir hatten sie. Was wir jetzt haben bei der letzten Innenministerkonferenz, ist klar gesagt worden, die Botschaft in Kabul ist wieder arbeitsfähig. Wir können jetzt wieder uneingeschränkt abschieben nach Afghanistan. Diese Losung kam vom Bund. Und Brandenburg ist hier. Wir haben einen extrem scharfen Innenminister. Ich nenne ihn gern den Sarrazin Brandenburgs. Innenminister Schröter hält sich hier absolut an die Einschätzung der Bundesregierung. Und das sieht man eben auch jetzt. Also es gibt in Brandenburg offensichtlich keine Einschränkungen, was die Zielgruppe der Abzuschiebenden angeht. Und was jetzt mit den Abschiebungen für uns besonders erschreckend oder besonders skandalös ist, dass hier zwei Menschen abgeschoben worden sind, die Suizidversuche hinter sich hatten, deren Gesundheitszustand extrem labil ist, die vorher zum Teil in Abschiebehaft saßen, aus Gründen, die sie nicht zu verschulden hatten. Das heißt, wir hatten hier Menschen, die in extrem prekären Situationen waren, die jetzt in Kabul sind und sich fragen, warum sie abgeschoben worden sind. Ja, wir sind alle so ein bisschen auch von der Nacht noch ganz schön überrollt und versuchen jetzt zu verstehen, was da eigentlich passiert und was dieser Richtungswechsel in Brandenburg eigentlich bedeutet.
Ja, wenn man sich in letzter Zeit viel beschäftigt hat oder viel darüber gelesen hat, über stattfindende Abschiebungen, hat man das Gefühl, dass selbst eben das Abschieben von Menschen, die eigentlich gesundheitlich nicht abgeschoben werden dürften, sei es jetzt wegen Suizidgefährdung oder sei es wegen bestimmten Krankheiten, die in bestimmten Ländern nicht behandelt werden können, das scheint es so, als ob auch das mittlerweile gängige Praxis sei, ganz abgesehen davon, dass es natürlich nicht nur rechtswidrig, sondern auch menschlich absolut zu verurteilen ist. Aber wo liegt da das Problem, glauben Sie? Woher kommt dieser Gedanke, dieser Wille, Menschen ganz bewusst rechtswidrig abzuschieben?
Also mit dem Begriff der Rechtswidrigkeit muss man natürlich irgendwie vorsichtig sein. Naja, es gab in den letzten, im Grunde seit 2015 haben sich die Gesetze massiv verschärft und es ist zum Beispiel gesagt worden, dass bei Menschen, die unter einer Krankheit leiden, die im Heimatland vielleicht nicht flächendeckend behandelt werden kann, aber wo es im Heimatland Orte gibt, zu denen sie hinreisen können, wo dann die Krankheit behandelt werden kann, dass in diesen Fällen abgeschoben werden kann. Das ist neu seit den letzten Jahren. Das gab es vorher so nicht. Das heißt, hier wird unterstellt, wenn ein kranker Mensch, sagen wir zum Beispiel, nach Afghanistan abgeschoben wird, dass er dann entsprechend zur Behandlung auch die Provinz wechseln könnte, um dann woanders behandelt zu werden. In Afghanistan ist das natürlich absolut absurd. Also von den Menschen, die jetzt aus Brandenburg abgeschoben worden sind, da wird keine Behandlung stattfinden, keine therapeutische, keine psychologische, keine stationäre Behandlung. Das heißt, das zeigt eigentlich, dass die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung besseren Wissens hier abschieben, muss man dann im Grunde so genau den Einzelfall prüfen und belegen, dass dann eine Behandlung im Heimatland möglich ist, was im Grunde unmöglich ist und trotzdem wird dann abgeschoben.
Zu dieser Abschiebung hat sich auch der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Grünen in Brandenburg geäußert, Axel Vogel, der sagte, das Vorgehen der Behörden stelle eine Eskalation im Umgang mit afghanischen Geflüchteten dar, welche man allenfalls in Bayern vermuten würde, aber niemals dem Innenminister einer rot-roten Landesregierung in Brandenburg zugetraut hätte. Was bedeutet das für Sie, dass dieser Umgang nun aber auch gerade von Rot-Rot kommt?
Wir hatten jetzt vor der Abschiebung, gab es so eine allgemeine Einschätzung, dass zumindest die SPD-regierten Bundesländer weiterhin diese Einschränkung auf sogenannte Gefährder, sogenannte Mitwirkungspflichtverletzer und sogenannte Straftäter beibehalten werden würden. Das heißt, wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass auch Brandenburg, die rot-rote Landesregierung in Brandenburg, sich an diese Linie hält. Jetzt haben wir gesehen, dass das nicht der Fall ist. Wir wundern uns darüber, dass die Landesregierung diesen Innenminister so arbeiten und walten und schalten lässt in Gutsherrenart, wie es die letzten Monate passiert ist. Wir wundern uns durchaus auch über die Politik der Linken. Zwar hat die Link versucht, im Rahmen sozusagen, in ihrem Rahmen, diese Abschiebung noch zu verhindern, aber wir hatten zum Beispiel letztes Jahr einen Beschluss im Landtag, der ist im März 2017 beschlossen worden. Und diesen Beschluss ist eine Ablehnung eines Abschiebestopps nach Afghanistan auf Landesebene vorausgegangen. Und hier hatte tatsächlich auch die Linke diesen Abschiebestopp auf Landesebene quasi abgelehnt, was uns damals tatsächlich erschreckt hat. Und stattdessen ist dann ein Beschluss gefasst worden, der absolut hohl ist, der keine Bedeutung hat, der jetzt auch bei den Abschiebungen gestern keine Anwendung gefunden hat. Das heißt, wir haben hier einen Beschluss, der von der rot-roten Regierung letztes Jahr durchgesetzt wurde gegen die Grünen oder gegen den Antrag der Grünen auf Abschiebestopp, der im Grunde nur den Status quo zementiert. Also in diesem Beschluss steht zum Beispiel drin, dass eine sorgfältige Einzelfallprüfung stattfinden muss, dass besondere Schutzbedürftigkeit bei Abschiebung berücksichtigt werden muss und so weiter und so weiter. Und jetzt hatten wir tatsächlich 4 Abschiebungen seit Anfang 2017 und wir haben 3 von den 4 Fällen, wo dieser Beschluss einfach missachtet worden ist. Deshalb fragen wir uns natürlich auch, was sollen solche Beschlüsse des Landtages, welchen Gehalt haben die eigentlich, wenn das Innenministerium Brandenburg sich da nonchalant drüber hinwegsetzen kann. Also das heißt, also für uns braucht es ein klares Signal der Landesregierung dafür, dass das Innenministerium nicht weiter so arbeiten kann und so eine rigide Abschiebepolitik verfolgen kann, wie sie es bisher gemacht haben. Aber die Landesregierung schweigt dazu. Naja, ich würde sagen, eine Frage danach, ob der Koalitionsfrieden so erhalten werden kann oder nicht. Ne? Also da steht durchaus vielleicht auch mehr politisch auf dem Spiel für die aktuelle Regierung.
Ja, wenn wir dann mal politisch auf ein bisschen die nächsthöhere Ebene quasi sehen, noch Bayern geriert sich im Moment ein bisschen als Vorreiter in Sachen Abschiebung, Grenzschutz, rechter Politik. Seehofer schlägt auch in den schon genannten Innenministerkonferenzen auch immer einen harten Ton an, wo es oft auch eben genau um die Frage von Migration, Abschiebung oder dem vermeintlichen Grenzschutz geht. Die Flüchtlingsräte sind nun nach Bundesländern organisiert. Angesichts des Einflusses von Bayern auf die Bundespolitik oder auch auf die Politik anderer Landesregierungen, was lässt sich denn daraus auch für ein Handeln der Flüchtlingsräte ableiten?
Also die Flüchtlingsräte sind nach Bundesländern organisiert, aber wir stehen natürlich dauerhaft in sehr, sehr engem Kontakt. Das heißt, hier gibt es einen sehr engen Informationsaustausch, gerade was jetzt zum Beispiel die Abschiebung nach Afghanistan, aber auch eigentlich alle Sammelcharterabflüge angeht, stehen wir in sehr engem Kontakt, weil diese Sammelcharter eben Flüge sind, wo Leute aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengefasst werden und gemeinsam abgeschoben werden. Brandenburg hat derzeit zum Beispiel auch keine eigene Abschiebehaft, die ist geschlossen worden wegen Sicherheitsmängeln. Das heißt, die Leute aus Brandenburg saßen jetzt zum Beispiel in Hannover in Abschiebehaft. Das heißt natürlich, wir machen Landespolitik und schauen uns und kritisieren Landespolitik und schauen Landespolitik an. Gleichzeitig ist natürlich unsere Arbeit immer eine Politik, die nicht an den Landesgrenzen Halt macht. Und auch die Menschen an der Basis, also Aktivisten und Aktivisten, Demonstrationen, die überall im Land stattfinden, die beziehen sich natürlich aufeinander. Denn das ist eine Politik, die derzeit einfach alle Bundesländer betrifft, ausnahmslos. Manchmal ist es eine Frage, ob das dann noch umgesetzt werden muss in den Bundesländern. Da unterscheiden sich dann die Bundesländer in ihrer Politik durchaus. Aber wir sehen schon auch bundesweit einfach einen starken Druck, einer restriktiven Abschiebepolitik zu folgen.
Wenn wir uns mal diese Menschen ansehen, die diese verschiedenen Landes- und Bundesregierungen mitunter gewählt haben, stützen oder die in diesen diversen Organen arbeiten oder die auch in der Flüchtlingshilfe vielleicht mitunter arbeiten. Was würden Sie sich wünschen von diesen Menschen?
Also erstmal muss man sagen, dass hier an der Basis insgesamt schon ein unglaublicher Kraftaufwand betrieben wird. Das merke ich jetzt auch wieder an den 3 Abgeschobenen, die gestern nach Kabul gebracht worden sind. Die Netzwerke, der Aktivismus, die Eingebundenheit der einzelnen Menschen ist extrem groß. Da sitzen Menschen aus der Zivilgesellschaft, da sitzen aber auch zum Beispiel Gemeinschaftsunterkunftsleiterinnen, Anwältinnen, ehrenamtliche Anwältinnen, die alle auf Hochdruck arbeiten und hier Nachtschichten einlegen, um solche Abschiebungen zu verhindern. Das heißt, erstmal ist wahnsinnig viel Energie da. Es wird natürlich durch solche Abschiebungen auch wahnsinnig viel Energie freigesetzt. Was grundsätzlich natürlich großartig ist, leider zeigen die Beispiele jetzt gestern auch, dass selbst eine Armada an Anwältinnen und Unterstützerinnen nichts machen kann, wenn sich eben eine Landesregierung entschieden hat, in der Weise zu verfahren. Was wir uns von den Menschen wünschen werden, das ist schwer zu sagen. Also ich denke, es gibt jetzt immer wieder Fälle in letzter Zeit, wo zeigt, dass zivilgesellschaftliches Engagement oder ziviler Ungehorsam, kann man es auch nennen, durchaus was bringt bei Abschiebungen. Das muss man immer so selber einschätzen, was man machen kann und machen möchte. In den letzten Monaten ging zum Beispiel dieser eine Fall, ich glaube, einer Norwegerin durch die Presse, die eben im Flugzeug aufstand und durch ihr Aufstehen verhinderte, dass ein Mensch abgeschoben worden ist, weil das Flugzeug nicht losfliegen konnte. Es gibt Möglichkeiten, Abschiebungen zu verhindern. Dann hat man natürlich schnell das Label der Anti-Abschiebe-Industrie, aber das Label können wir vielleicht auch mit Stolz tragen. Denn zu einem sehr, sehr großen Teil werden einfach Menschen abgeschoben, die schutzbedürftig sind. Hier wird immer so getan, dass die Menschen, die abgeschoben sind, Menschen sind, die kein Recht haben, darauf in Deutschland zu sein. In ganz, ganz vielen Fällen sind die Menschen krank. In ganz vielen Fällen sind die Asylverfahren schiefgelaufen, das BAMF hat Fehler begangen. Das heißt, hier werden Menschen abgeschoben, die eigentlich ein Recht darauf hätten, in Deutschland zu sein. Und dieses Recht dann sozusagen durchzusetzen, indem Menschen unterstützt werden durch die Zivilgesellschaft oder Anwälte oder was auch immer, das gehört zu einem Rechtsstaat inhärent. Und ich finde, wenn ein Rechtsstaat in dem Moment fehlt, dann bedarf es sozusagen eine Zivilgesellschaft, die hier eingreift. Und entsprechend, also es gibt auch Konzepte europaweit, zum Beispiel von so Sanctuary Cities oder Safe Cities oder Solidarity Cities. Ich denke, das ist ein Konzept, das man sich gut angucken sollte, denn die Basis trägt dazu bei, Atmosphären zu schaffen, Sicherheit zu schaffen, das Gefühl von Sicherheit zu schaffen und auch in solchen unsicheren Zeiten zu versuchen, Menschen, die in so großer Angst leben, zu unterstützen. Das ist das, was die Basis, denke ich, kann.